neue Informationen, die zu diesem Urteil geführt haben, unvollständig waren. Ihr hattet nicht das ganze Bild. Ich möchte euch ein persönliches und auch ein peinliches Beispiel für mich mit euch teilen. Und zwar hat meine Tochter darunter gelitten, Mirjana. Sie hat als kleines Kind, das war in Kenia, hat sie einfach die Angewohnheit gehabt, alles vom Boden aufzulesen. Buchstäblich jeden Dreck in Afrika. Und sie ist immer wieder gekommen und hat ihre Habseligkeit, ihren Dreck uns gezeigt, ganz freudig. Oder? Und dann gesagt, hey, das ist grusig, tu es weg und so. Und ja, das war so ihre Angewohnheit. Wir sind als Family ins Team essen, also mit allen Leuten von der Station zusammen gegessen. Und plötzlich kommt meine Tochter zu mir und sagt, schau da, Vati, was ich habe. Und ich schaue und mein Urteil ist sofort gefällt. Die hat irgendeinem Ort getrockneten Scheissdreck gefunden. Und hängt das jetzt mehr, halt das mehr unter die Nase. Und ich bin förmlich ausgetickt, ganz kurz mal. Ich sage, tu das weg, das ist grusig. Das Kind hat mich mit grossen Augen angeschaut und hat nicht gewusst, was das Problem ist. Und ich bin dort wirklich, ich habe mich selber ein bisschen zum Affe gemacht. Die Leute haben das gesehen, ich bin laut geworden, das wird man in Afrika nicht. Eigentlich, das ist unfreundlich, solches klärt man im Stillen daheim. Und ja, einfach, ich bin wirklich ein bisschen mal kurz im Roten gedreht. Als ich dann die Sachen ein bisschen genauer beachtet habe, war es ein paniertes Würstchen, das sie in den Fingern hatte. Und ich war froh, dass unser Koch, der das Würstchen gemacht hat, nicht herausgefunden hat oder nicht mitbekommen hat, für was ich das Würstchen gehalten habe. Ich entspare euch jetzt Details. Aber vorschnelles Urteilen. Ich habe also als Hobbyrichter definitiv versagt. Ich habe nicht eine gute Figur gemacht. Und Jesus sagt, richtiges Richten geht anders. Und das schauen wir heute an. Ich weiss nicht, bekomme ich noch eine Folie? Yes, ich bekomme sie. Das ist das Thema vom heutigen Morgen. Richtig richten. Es ist eben nicht so, wie ich das gemacht habe. Und mit diesem alltagsrelevanten Thema wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Was ist richtiges Richten? Und dabei geht es Jesus in unserem Abschnitt heute weniger um das Richten, als vielmehr, wie gehen wir miteinander um? Wie behandeln wir einander als Christen? Es geht vor allem darum, wie wir uns als Family Gottes miteinander umgehen. Falsches Richten ist irgendwo immer gefährlich. Es vergiftet die Gemeinschaft. Vertrauen, Nähe und Ehrlichkeit werden unterdrückt durch Richten. Die Leute ziehen sich zurück. Man hat nicht mehr sich dafür ehrlich zu sein. Und nicht wenige Beziehungen sind schon durch falsches Richten kaputt gegangen. Richten hat immer etwas Gefährliches an sich. Das sollte uns einfach bewusst sein. Und trotzdem haben wir als Christen nicht gerade den Ruf, dass wir vorsichtig mit Richten umgehen, wie wir miteinander umgehen. Wir haben eher den Ruf, dass wir verurteilend sind, dass wir sehr schnell ein Urteil fällen, dass wir etwas sehen und sagen, so ist es. Und ich glaube, traurigerweise stimmt der Ruf zu einem grossen Teil. Das ist sehr schade, denn als Christen sollten wir viel mehr bekannt sein für unsere Liebe, für unsere Barmherzigkeit, wie Jesus dafür ist bekannt war. Und weniger für unsere schnellen Urteile. Das wäre viel entscheidender, viel wichtiger. Und darum müssen wir an dem arbeiten. Müssen wir irgendwo sensibel werden für das Thema. Unser heutiger Abschnitt aus der Bergpredigt kann uns dabei helfen. Also wenn wir schon richten, dann müssen wir es richtig machen, sagt Jesus. Dann müssen wir gewisse Sachen bedenken. Und das Erste, was zum richtigen Richten gehört, nach unserem Abschnitt, ist, dass wir zuerst mal einen Schritt zurücktreten und bedenken. Bedenken, um was es sich jetzt hier handelt. Ich werde euch das vorlesen. Matthäus 7, Vers 1 und 2. Jesus sagt uns hier, verurteilt niemand. In gewissen Übersetzungen heißt es eben, richtet niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet.
Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wenn man die zwei Verse so isoliert anschaut, könnte man eigentlich zum Schluss kommen, dass man überhaupt nicht richten soll. Dass es ein richtiges Richten gar nicht gibt. Und so verstehen auch einige die Verse und sagen einfach, wir Christen, wir dürfen nicht richten. Das Problem ist, dass wir es in der Praxis gleich machen. Wir richten munter weiter. Wir können irgendwo nicht anders. Gott hat uns auch mit einer gewissen Fähigkeit ausgestattet, Sachen zu beurteilen, Sachen zu hinterfragen. Und wenn das so wäre, wenn das Jesus wirklich so meinte, dass wir gar nicht dürfen richten, dann würde er sich selber und vielen anderen Stellen in der Bibel widersprechen. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 18, 15 bis 17 fordert uns Jesus auf, dass wenn wir jemanden sehen, der offensichtlich ein Fehlverhalten hat, dass wir ihn darauf aufmerksam machen sollen. Dass wir auf die Person zugehen sollen und sagen, hey, das, was du tust, ist glaube ich nicht richtig. Die Bibel sagt da etwas anderes darüber. Als Mitglieder von Gottes Familie werden wir in der Bibel immer wieder aufgefordert, uns umeinander zu kümmern, füreinander Verantwortung zu übernehmen. So etwas tut man in einer Familie. Man schaut nicht einfach, wenn der andere noch einen Schritt vor dem Abgrund steht und jetzt will er diesen Schritt machen, sagt man einfach, hey, richte nicht. Guten Flug. Man greift ein. Die Aufforderung oder Familie zu sein, hat immer mit einem gewissen, ist mit einem gewissen Richten, mit einem gewissen Beurteilen verbunden. Die Aufforderung von Jesus, nicht zu richten, heisst also nicht, dass wir blind sein müssen gegenüber Unrecht und Sünde. Dass wir nicht mehr kritisch Sachen hinterfragen oder dass wir eben schweigen müssen, wenn jemand einen falschen Weg geht. Das hat übrigens Jesus auch nicht getan. Jesus hat immer wieder gerichtet, hat immer wieder Leute auf ihre Fehler aufmerksam gemacht. Und auch die Apostel, die ersten Christen, haben das so gemacht. Um was geht es also hier Jesus? Er redet von einer ganz besonderen Art von Richten und Verurteilen. Und das macht er später in den Versen 3 bis 5 auch deutlich, um was es ihm geht. Schauen wir das später an. Es geht Jesus hier um ein liebloses, unbarmherziges Richten. Meistens passiert es sogar hinter dem Rücken der anderen. Wir reden eben nicht direkt auf die Leute zu. Wir reden nicht mit den Betroffenen, sondern wir reden über die Betroffenen. Es geht um ein selbstgerechtes Richten, das sich über einen anderen überhat. Nicht um ein Richten, das das Beste im anderen sucht oder das Beste für das andere will. Und wisst ihr was? Bei diesem Richten muss das Urteil nicht einmal ausgesprochen werden. Oft tun wir das einfach in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Tun wir Leute gewisse Stempel aufdrücken. Trotzdem hat das, wenn wir das nicht aussprechen, hat das Auswirkungen über unser Denken, Verhalten und wie wir handeln gegenüber den Menschen, wie wir mit ihnen umgehen. Es hat immer Auswirkungen. Jesus geht es also in diesen Versen um zu verurteilen, um ein negatives Verhalten, das mit übler Nachrede oder auch sogar eine Unterdrückung grenzt. Das ist falsches Richten, das Beziehungen zerstört. Das Menschen nicht aufbaut, sondern Menschen anmacht. Und gegen das Richten redet Jesus hier. Es gibt noch etwas Grundsätzliches, das wir bedenken müssen, das wir mal einen Schritt zurück machen müssen, wenn wir richtig richten wollen. Es ist etwas, das uns bewusst werden muss, nämlich, dass wir grundsätzlich nicht qualifiziert sind zum Richten. Und das aus mindestens drei Gründen. Zuerst hat mit unserer Unwissenheit zu tun. Vielleicht habt ihr am Anfang gesehen, die Justitia, die ist ja, hat meistens die Augen verbunden. Das steht für das Unparteiische. Wir können aber auch sagen, wir haben manchmal auch Augen verbunden, wenn wir richten. Und das hat mit Unwissenheit zu tun. Uns fehlt grundsätzlich das Hintergrundwissen, warum ein Mensch so und so handelt. Gott weiss alles, wir aber nicht. Wir können nie ein richtiges abschließendes Urteil über andere Fälle. Uns fehlt einfach zu wissen. Wir haben immer nur einen Teil vom Bild. Wir sehen eine Momentaufnahme vom Ganzen, aber nie das Ganze. Das andere ist, wir sind voreingenommen. Auch als Schweizer, auch wenn wir so neutral sind und die Neutralität feiern und finden so etwas Gutes. Aber es ist eigentlich unmöglich für uns, wirklich unparteiisch zu richten. Unsere Gefühle, unsere Erlebnisse, das alles, Sympathie, Antipathie, das spielt alles rein. Wir können sehr weich richten, wir können jemanden in Schutz nehmen und sagen, hey, das ist schon gut, das ist gar nicht so schlimm. Einfach weil er nicht sympathisch ist. Aber wenn jemand mich das Gleiche, der uns nicht so sympathisch ist, dann würde der Richterhammer viel schneller und brutaler anfahren. Plus, am Schluss, wir sind unvollkommen. Wir alle haben Fehler. Und auf das geht dann Jesus ein, im Bild, das er später braucht. Wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot. Und das muss uns bewusst sein. Ihr kennt sicher, oder einige von euch, die Geschichte von dieser Frau, die beim Ehebruch ist ertappt worden und hat sie Jesus gebracht und gesagt, Jesus, was soll man mit dieser machen? Und Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der kann jetzt den ersten Stein werfen. Er hat das nicht gut geredet, was die Frau hat da. Nach dem Gesetz war das klar. Aber Jesus hat gesagt, wer von euch ist ohne Sünde? Der kann jetzt den ersten Stein werfen. Und der erste Stein heisst eigentlich nichts, der kann jetzt richten. Der kann jetzt das Urteil fällen. Und es hat es niemand gewagt. Die drei Gründe, vor allem unsere Unwissenheit, hat auch etwas damit zu tun, dass es Bereiche gibt, wo wir besser nicht richten und beurteilen von anderen Leuten. Es ist zum Beispiel die Motivation von Menschen. So schnell stellen wir die Motivation in Frage oder das Motiv von anderen. Aber seien wir mal ehrlich, kennen wir unser eigenes Motiv immer genau? Warum wir etwas machen oder warum wir es nicht machen? Sind unsere Motive immer so rein? Und das andere ist auch über Äußeres. Es ist sehr schwer, über Äußerlichkeiten einen Menschen wirklich zu richten, zu beurteilen, einzuordnen. Jesus sagt im Johannes 7,24, tut nicht nach dem äußeren Schein beurteilen, sondern ringet um ein gerechtes Urteil. Und wie schnell kann jemand eben wieder Sympathie oder jemand, der uns gefällt, gut angelegt ist oder so angelegt ist, wie wir das Gefühl haben, hey, das muss ein Guter sein. Und jetzt kommt jemand rein, wo vielleicht der Stil uns nicht so entspricht. Und sofort sehen wir das ein bisschen anders. Sehr schwer, über das Gewissen von Menschen zu richten. Wir können das nicht. Wir sehen nicht, was im Menschen innen abgeht. Und es gibt Gewissensfragen. Zur Zeit von Paulus war es, eben, darf man das Fleisch essen, soll man es nicht essen. Heutzutage ist es vielleicht das ganze Corona-Zeug. Die einen sagen, wir sind viel zu locker. Das ist nicht gut. Und andere sagen, hey, wieso tut ihr euch all dem unterordnen? Seid doch ein bisschen frei, vertraut Jesus. So schnell wird auch in dem irgendwo der Glaube vom anderen, die Ernsthaftigkeit in Frage gestellt. Dabei ist es einfach eine Gewissensfrage. Wir funktionieren unterschiedlich. Und ich denke, es ist auch sehr gefährlich, über den Dienst von anderen Christen zu richten. Paulus sagt uns selber, seid vorsichtig, überlasst es dem Herrn, ob jemand wirklich einen guten Dienst macht oder nicht. Ich denke, das sind Sachen, wo wir vorsichtig sein müssen. Ich sage, das müssen wir wirklich bedenken. Was wir sehen, was wir verstehen können, ist immer nur eine Momentaufnahme. Ist immer nur ein Teil des Bildes. Und darum müssen wir vorsichtig sein. Wir können das Handeln, das Benehmen von einem Menschen beurteilen, aber nicht der ganze Mensch. Das kann nur Gott. Gott alleine ist fähig, ein abschliessendes, gerechtes Urteil zu fällen, weil er all das ist, was wir nicht sind. Er ist allwissend. Er ist absolut unparteiisch. Und er ist vollkommen, was wir nicht sind. Und Gott hat noch etwas, oder macht etwas, was wir oft nicht tun. Er ist barmherzig und gnädig. Ich glaube, als Christen müssen wir wieder lernen, mehr barmherzig und gnädig miteinander zu sein. Und so Jesus' Wesen widerspiegeln. Wir sind, glaube ich, viel, eben die sagen, päpstlicher als der Papst. Wir sind richterlicher als Gott oft. Gott ist viel barmherziger und gnädig. Ohne weich und schwammig und wässrig zu sein. Wer richtig richten will, andere, der soll es so machen, wie er selber möchte gerichtet werden. Und ich denke, wir alle möchten mit Barmherzigkeit gerichtet werden. Darauf macht uns auch der Jakobus aufmerksam. Ich möchte es euch lesen, was der Jakobus, er spricht eine Warnung aus. Der Jakobus ist immer wieder einer, der wirklich, was ist gebetet worden, scharfes Wort hatte, wirklich die Sache ganz klar auf den Punkt bringt. Jakobus 2,13, er sagt uns, denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Wow, so möchte ich gerichtet werden, mit Barmherzigkeit. Richtiges Richten ist barmherziges Richten. Und wir überlassen das abschließende Urteil Gott. Das fehlen nicht mehr. Und das sollte der Umgang untereinander bestimmen. Das sollte uns als FG-Gewatt ausmachen, dass wir barmherzig richten einander. Und wisst ihr was? In erster Linie braucht unser Gegenüber einen Bruder und eine Schwester und nicht einen Richter. Wir verurteilen uns oft genug selber. Es ist eigentlich immer wieder hart, wenn auch andere auch noch kommen und noch einen oben draufsetzen. In erster Linie sollen wir füreinander Bruder und Schwester sein. Einander unterstützen und aufbauen und nicht verurteilen. In diesen zwei Versen zeigt uns Jesus, wer richtig richten will, macht zuerst mal einen Schritt zurück. Schießt eben nicht rein und macht seine Tochter zur Schnecke, weil er einfach etwas sieht. Und nachdem, wenn wir diesen Schritt zurück gemacht haben, machen wir einen Schritt vorwärts, vor einen Spiegel. Und dann fangen wir an, beachten. Jetzt bin ich da eins zu wenig, so. Ich lese jetzt das, was Jesus noch eins deutlich macht, um was es bei diesem Richten geht. Von Vers 3 an. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ich weiss nicht, ob das uns noch auffällt, aber der Vergleich ist ein Beweis, dass Jesus Humor hatte. Die ersten Leute, seine Zuhörer, mussten sicher bei diesem Bild schmunzeln und lachen. Er benutzt hier ein Stilmittel, das man Hyperbel nennt. Es ist eine bewusste Übertreibung, um etwas auf den Punkt zu bringen. Ein Splitter im Auge, ich hatte das auch schon gehabt, vielleicht einige von euch auch, das gibt es. Aber ich habe noch nie einen Balken im Auge gehabt. Das bringe ich einfach nicht in die Auge rein. Und genau um das geht es Jesus. Jesus zeigt uns, dass wir alle ein Problem haben. Noch eins, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle immer wieder von Zeit zu Zeit etwas im Auge. Und es tut weh. Und jetzt kommt es darauf an, wie gehen wir mit dem um? Jesus braucht ein Bild, um uns auf eine typische menschliche Eigenschaft aufmerksam zu machen. Und die Eigenschaft, die hat es zu jeder Zeit in jeder Kultur gegeben. Sie ist universell. Auch bei uns heute gibt es die. Wir alle haben die Tendenz, Fehler und Sünden und Versäumnis von anderen zu sehen, während wir die eigenen nicht wahrnehmen oder einfach ignorieren. Wir fokussieren uns so auf den Splitter des anderen und übersehen eigentlich den Elefant im Raum oder eben den Balken im Auge. Ich weiss nicht, mir ist da so das Bild vom Feldstecher in Sinn gekommen. Ich nehme an, ihr habt die meisten schon mal einen Feldstecher gebraucht, oder? Also wenn wir den Splitter von anderen sehen, dann kann man so, dort hat es einen Fleck auf dem Hemd. Ja, nein, stimmt nicht, das ist super gebügelt. Dann schauen wir richtig rein, oder? Dann sehen wir die Fehler ganz gross und die Köpfe von den anderen. Aber wenn wir unsere eigenen Fehler nehmen, dann tun wir den Feldstecher umkehren. Wisst ihr, was passiert, wenn ich ihn umkehre? Alles ist ganz klein und weit weg. Und genau so gehen wir mit unseren Fehlern um. Wenn ich meine Fehler sehe, muss ich sagen, ja, mal der Tinger ist schon etwas, aber ja, ist das klein. Nein, das ist unbedeutend, das ist kein Problem. Aber nachher schauen wir da noch einmal jemanden an. Ich schaue, aha, was? Der ist so ungeduldig. Leckbeck. Also, wenn das ein reifer Christ wäre, wäre der viel geduldiger. So funktionieren wir. Das ist die Tendenz, die Jesus uns aufzeigt. Und wenn wir ganz schmerzlich ehrlich mit uns selber sind, dann stellen wir fest, dass uns das an anderen am meisten nervt und dass wir das am meisten verurteilen, was wir selber machen, wo wir selber sind. Ich stelle das immer wieder als Vater fest. Manchmal, die können mich dann fragen, an was sie denken, wenn ich mich an meinen Kindern nerve, wenn sie etwas machen und ich denke, hey, von wem haben sie das? Warum tun die so schwierig? Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, haben sie es nicht von meiner Frau. Also gewisse Sachen schon, aber andere nicht. Das Gute natürlich haben sie von meiner Frau. Das Schwierige meistens wirklich von mir. Und das ist genau der Umstand, wo Jesus uns unter die Nase reibt. Wo Jesus sagt, hey Menschen, so funktioniert ihr. Wer richtig richten will, muss das beachten. Und das ist die Frage, die Jesus stellt im Vers 4, wo er sagt, wie kannst du? Wie geht das? Ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist eigentlich klar. Wir können anderen nicht helfen bei einem Problem, bei einer Schwächen, wenn wir nicht zuerst bei uns heranschauen. Es geht einfach nicht. Wir schaffen das nicht. Richtiges Richten fängt nicht beim Gegenüber an, sondern bei uns selber. Wir schauen zuerst in unser Leben. Wir beurteilen mal uns. Wir können sagen, wir gehen zuerst mal vor einen Spiegel und schauen mal in den Spiegel. Und schauen mal, was wir in den Augen haben, alles. Und das ist unangenehm. Das gefällt uns nicht. Es ist viel einfacher, eben der Feldstecher den richtigen Weg zu haben, auf die anderen zu schauen. Oft haben wir aber unnötige Probleme, weil wir lieber anderen helfen, als mal unser eigenes Mist aufzuräumen. Als mal bei uns klar Tisch zu machen. Der Paulus macht Korinther auf das Problem aufmerksam. 1. Korinther 11, 31 und 32. Er sagt hier, es ist wie eine Warnung. Er sagt, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Paulus ist so klar, er sagt, hey, schaut zuerst bei euch her. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr Gott nicht tun. Und wenn Gott uns richtet, und das sieht man wieder, ist es ein barmherziges Gericht. Er will uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Noch einmal. Richtiges Richten fängt im eigenen Leben an. Bevor ich andere richten kann, muss ich bei mir heranschauen. Erst dann können wir anderen helfen, sagt Jesus. Können wir die Masken ablegen, müssen wir nicht spielen, dass wir alles im Griff haben. Heuchler, das Wort ist eigentlich für Schauspieler gebraucht worden, die sagen, hey, ich habe es im Griff, schau mal, ich spiele meine Rolle, ich spiele sie gut. Aber es ist nicht echt. Spannend finde ich, dass Jesus sagt, dass wir durchaus unserem Bruder und Schwester helfen können. Dass wir das sogar tun sollen. Aber eben, dass es zuerst bei uns anfängt. Wir haben den Auftrag, uns umeinander zu kümmern. Aber dazu brauchen wir die Hilfe von Jesus. Jesus will jeden von uns brauchen, um den anderen zu helfen. Und sein Ziel ist, dass wir ihm ähnlicher werden, dass er immer mehr sein Leben kann durch uns durchleben kann. Und dann müssen wir mit unseren Splittern und Balken umgehen können. Aber Jesus kann uns nur brauchen, wenn wir es zulassen, wenn wir uns zuerst um unsere Splitter oder um unsere Balken im Leben kümmern. Und wir tun das, wenn wir Jesus erlauben und wenn wir es zulassen, dass er uns auch durch andere helfen darf. Dass auch andere dürfen unser Leben hineinreden. Hoffentlich barmherzig. Und wenn sie es mal nicht tun, können wir ja gleich die Kritik annehmen und uns überlegen, ob das Körnchen Wahrheit drin sein könnte. In der Familie von Jesus gilt, die Kraft der Veränderung kommt nicht von uns selber. Sie kommt immer von Jesus. Er will uns verändern. Uns persönlich wie unser Gegenüber. Und durch die gleiche Kraft können wir anderen behilflich sein, ihre Splitter aus dem Auge rauszunehmen, wenn wir haben zugelassen, dass Jesus zuerst an uns wirkt. Was der falsches Richten will Recht haben, oder? Ich will Recht haben. Vielleicht haben die verheiratet sind, ja schon so Ehekrecht. Da geht es meistens darum, wer hat Recht. Und barmherziges Richten ist anders. Der geht es nicht um Recht. Der geht es darum, dass unsere Beziehung gestärkt wird. Dass wir den anderen aufbauen. Und das ist der Umgang, wo ich, oder barmherziges Richten, kann man sagen, konzentriert sich auf einen Splitter und schießt nicht auf die Person. Weil sie will die Person aufbauen und das Problem lösen und nicht die Person selber verändern. Das kann nur Jesus. Und das ist ein Umgang, den ich mir wünsche, wirklich bei unserer Gemeinde. Dass wir das leben können. Dass wir bei uns anfangen und dass wir barmherzig miteinander umgehen können. Und das stärkt unsere Beziehung. Das fördert Vertrauen, Nähe, Ehrlichkeit. Menschen müssen auch nicht mehr Masken tragen, weil man darf ehrlich sein. Das ist ein gesunder Boden, wo die Gemeinschaft aufblühen kann. Richtig richten bedeutet also, zuerst einen Schritt zurückzutreten. Mal selber zu überlegen. Und dann einen Schritt vor einen Spiegel zu tun. Und uns selber zu beachten. Und das befeigt uns schlussendlich, befeigt uns Jesus können, richtig zu beurteilen. Und jetzt kommen wir zu dem nicht ganz einfachen Vers 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Ich muss ehrlich sein, ich habe mir lange überlegt, soll ich diesen Vers einfach rauslassen? Soll ich das einfach übergehen und sagen, macht mit dem, was ihr wollt. Er ist nicht einfach zu verstehen und er ist immer sehr unterschiedlich interpretiert und ausgelegt worden. Ich liebe ja Hunde, aber hier ist es nicht eine gute Bezeichnung. Die Hunde, die Jesus da denkt, das sind grusige Strassenköter. Nicht so wohlgenährte Hunde wie mein Asti. Flohbehangen, giftige, beißende, knurrende Hunde. Und das war eine Bezeichnung, nicht eine schöne Bezeichnung der Juden für die Heiden. Und Schweine sind alle genannt worden, sind die bösen Menschen genannt worden, die von Gott und seinem Gebot nichts wollen wissen. Das Heilige hier kann für das Evangelium stehen und die Perlen für das Reich Gottes. Oder auch ganz generell für alles Heilige und Kostbare, das von Gott kommt. Das uns durch Jesus geschenkt wurde und uns ist anvertraut worden. Und die ersten Christen waren alles Juden. Und für die war klar, einige von denen haben den Vers so interpretiert, dass Heiden, also Hunde und Säue, müssen zuerst Juden werden, damit sie Christen sein können. Also sie müssen zuerst eigentlich das Gesetz halten, sie müssen eben Juden werden, damit sie überhaupt das Evangelium von Jesus verstehen und so Mitglieder vom Volk Gottes werden. Das war eine der grossen Streitfragen, auch in der Apostelgeschichte. Und der Paulus hat sich energisch gegen das gewehrt und dagegen gekämpft. Er hat gesagt, das ist nicht nötig. Und eigentlich, wenn wir den Kontext anschauen, geht es in diesem Vers gar nicht darum, was man muss tun muss, damit man zum Volk Gottes gehört. Es hat dann die Gemeinde noch gar nicht gegeben, wo Jesus das hat gesagt. Die Frage war noch gar nicht da gewesen. Etwas später hat die frühe Kirche die Verse mit dem Abendmahl in Verbindung gebracht. Es hat etwas damit zu tun, dass sich die Kirche schützen gegen aussen wie gegen innen, sich definieren. Und darum, wenn man Abendmahl gefeiert hat, hat man geschaut, ganz genau die Leute geprüft, dass nur die Taufte dürfen das Abendmahl einnehmen. Und alle anderen sogar müssen die Kirche verlassen. In einer der ältesten Kirchenordnungen, in der Didache, wird es so beschrieben. Und es gibt noch heute Gemeinden, die das so leben. Wo wirklich man quasi wie muss ein Zeuge haben muss, dass man getauft ist, wiedergeboren ist, dass man das Abendmahl nehmen darf. Vielleicht spricht einiges für die Sicht. Aber ich sage auch hier, der Kontext lässt das eigentlich nicht zu. Es geht nicht um das Abendmahl. Es geht nicht darum, wer zur Kirche gehört oder wie man das herausfindet. Das ist nicht der Punkt von Jesus. Klar ist, Jesus will nicht, dass wir andere verurteilen, sondern dass wir richtig beurteilen lernen, wie wir mit dem Heiligen, mit dem Kostbaren, das er uns anvertraut, umgehen. Wieder richtig richten, fängt also zuerst mal bei uns selber an. Wir sollen also nicht andere verurteilen, aber lernen, zu beurteilen. Und das ist ein grosser Unterschied. Eine Beurteilung, die kann sich verändern, die kann offen sein. Ein Urteil ist meistens abschließend. Es geht hier also nicht zuerst darum, zu beurteilen, wer sind denn die Hunde und die Säue heute? Wer ist das? Sondern wir sollen beurteilen, wie gehe ich richtig mit dem Heiligen um, mit dem Kostbaren um, das Gott mir gegeben hat, das Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mehr so selbstverständlich, dass wir heute mit dem Heiligen, mit den Geschenken, die Gott uns gemacht hat, richtig umgehen. Zuerst natürlich auf einmal geht es hier um das Evangelium, um die rettende Botschaft. Aber genauso, wie gehen wir mit der Bibel um? Mit Gottes Wort? Wie gehen wir mit unserer Zugehörigkeit zur Familie Gottes um? Mit unserer Einheit? Mit Gottes Gnade, Liebe, Vergebung? Mit der Hoffnung, die wir haben in Jesus. Gehen wir sorgfältig damit um? Pflegen wir das? Bewahren wir das? Schützen wir das? Oder gehen wir gleichgültig damit um? Ist es gar nicht mehr so wichtig für uns? Sehen wir gar nicht mehr, was uns geschenkt ist worden? Sind wir dankbar dafür? Oder nehmen wir es als selbstverständlich? Richtig richten können wir nur, wenn wir mit dem Geschenk von Jesus auch lernen, richtig umzugehen. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns genauso wie für uns als Gemeinde. Wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut hat? Aber was ist jetzt mit den Hunden und mit den Säuen? Wer sind die jetzt heute? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier heilsgeschichtlich denken bei diesem Vers. Wann ist er gesagt worden? Zu wem ist er gesagt worden? Also, wie hat Gott wann gehandelt? Und wir leben heute nach Pfingsten. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat uns vorgelebt, was es bedeutet, das Leben mit Gott und miteinander zu haben. Jesus ist für unsere Sünden ins Kreuz gegangen. Er ist aber auch auferstanden. Und wir dürfen, jeder Mensch ist eingeladen, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Das Evangelium gilt jedem Mensch. In diesem Sinn sollen wir heute niemand mehr als Hund oder Sau bezeichnen. Das steht uns nicht zu. Das ist nicht unser Teil. Noch eins, unsere Herausforderung ist es, zu beurteilen, wie wir in heutiger Zeit mit dem Kostbaren, das Gott uns anvertraut hat, richtig umgehen können. Aber es gibt auch heute noch Leute, die sich ganz bewusst wie Hunde und Säue benehmen. Sie sind es nicht, aber sie benehmen sich so. Es handelt sich um Leute, es handelt sich hier nicht um Leute, oder ich denke nicht um Leute, die gleichgültig gegenüber dem Evangelium sind. Ich denke an Leute, die alles in Dreck ziehen, verspotten, lächerlich machen, kategorisch ablehnen, was heilig und kostbar ist für Gott. Es sind Leute, die bewusst aktiv gegen Gott kämpfen und gegen alles, was mit Gott in Verbindung gebracht wird. Das sind Leute, die mir nicht sagen, sie sind Hunde und Säue, aber sie benehmen sich so. Wie ein Hund, der nicht kann beurteilen kann, ob jetzt das eben heilig ist oder so, ob da etwas kostbar ist. Mit solchen Leuten macht es meistens keinen Sinn, oder in gewissen Ländern kann es sogar lebensgefährlich sein, wenn man mit denen über Gott redet. Manchmal schweigt man gescheiter. Jesus hat auch geschwiegen, als er vor dem Pilatus stand. Er hat sich zum Teil gar nicht mehr verteidigt. Es hat wie nichts mehr gebracht. Und das sagt, wird uns auch in Sprüche 9, 7, der Ausleger sagen, das ist so die beste Parallelstelle zu diesem Vers 6. Dort steht, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gottlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Und sagt, hey, seid vorsichtig. Seid vorsichtig, wie ihr mit diesen Menschen umgeht. Manchmal, wie schon gesagt, macht es keinen Sinn, mit diesen Menschen über Gott zu reden. Aber was wir sollen tun, ist, mit Gott über die Menschen zu reden. Wir sollen sie im Gebet vor ihn bringen. Wir sollen im Gebet für so Menschen einstehen, die all das Heilige und Kostbare ablehnen. Die sie das Lächerliche ziehen. Bis sie dann vielleicht eines Tages bereit sind, auch uns zuzuhören auf das Evangelium. Wir bitten Gott, diesen Menschen gnädig zu sein. Wir dürfen sie nicht verurteilen. Aber wir bringen sie im Gebet vor Gott und bitten um seine Gnade. Vielleicht kennst du so jemanden, der alles von Gott ablehnt, der nichts wissen will. Er möchte dir ermutigen, bleib dran im Gebet. Es gibt Leute, die haben Jahrzehnte gebetet. Und manchmal hat man nie etwas gesehen. Und manchmal sind es genau die Leute, die am meisten Gott ablehnen, am meisten gegen Gott kämpfen, die plötzlich Jesus finden. Das Einzige, was wir beurteilen können, ist das Verhalten und das Tun von solchen Menschen. Wie sie mit dem Heiligen und Kostbaren von Gott umgehen oder es eben durch den Dreck ziehen. Aber die Menschen sollen wir nicht verurteilen. Ein endgültiges Urteil steht nur Gott zu. Richtig richten heisst in diesem Fall, wir übergeben so Menschen im Gebet einfach Gott. Und vertrauen, dass er das Richtige wird machen. Das, was wir nicht können. Und so überlassen wir sie Gottes Gnade. Richtig richten ist und bleibt eine Herausforderung für uns alle. Ich denke, es ist ein grosses Lernfeld, das wir nicht einfach irgendwann abgeschlossen haben, solange wir auf dieser Welt leben. Aber wir können von Jesus lernen. Und wenn wir auf Jesus schauen, wie er das gemacht hat, dann ist richtiges Richten bedenkt, beachtet und beurteilt mit Barmherzigkeit. Und nicht mit Strenge. Und dafür, ja, extra das Herz da, steht eigentlich das Kreuz. Gott hat Jesus gerichtet, damit er uns nicht mehr verurteilen muss. Er ist uns barmherzig, gnädig, damit wir anderen barmherzig und gnädig begegnen können. Gott ist nicht ein Gott, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, er hat für alles gezahlt. Gott ist nicht ein Gott, der eben so eine Waage hat und dann, jetzt geht es ein bisschen an, ein bisschen auf und da ist ein bisschen ein Problem, man muss ein bisschen schauen. Gott sagt, es ist bezahlt. Ich habe dir vergeben, ich habe dich angenommen. Und so sollen wir auch mit anderen umgehen. Jesus und seine Liebe befeigen uns dazu, richtig zu richten. Ich möchte noch beten, aber bevor ich das tue, möchte ich noch einen Vers lesen, die mich berührt hat. Ihr habt ja auch in euren, die einen Flyer genommen, der ist dort drinnen. Es ist Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9 und 11. Philipper, Kapitel 1, Vers 9 und 11, dort steht, und das wünsche ich mir für uns, für mich persönlich, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer grösser werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Herr Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass das in meinem Leben passieren darf. Dass das hier bei unserer Gemeinde passieren darf. Dass unsere Liebe immer mehr wachsen darf. dass wir aus dieser Liebe herausleben, die du in unser Leben hast ausgossen. Und dass wir aufgrund dieser Liebe auch richtig miteinander umgehen können. Dass wir aufgrund dieser Liebe gute Urteile fällen können. Eben nicht zerstörende, sondern dass wir füreinander da sein können, uns um einander kümmern. Und dass wir die Liebe, die du uns geschenkt hast, teilen können. Und schlussendlich geht es um deine Ehre, Herr. Es geht darum, dass du verherrlicht wirst, dass du sichtbar gemacht wirst in dieser Welt. Und du willst dich durch uns zeigen. Ich danke dir, dass du der Wegbereiter bist. Dass du der bist, der Wunder tun kann. Dass du das Licht bist in unserer Dunkelheit. Danke, dass wir dir jetzt zusingen, Jesus. Du bist es würdig, du bist es wert. Und lehre uns das, was wir jetzt gehört haben, ja, irgendwo richtig umzusetzen in unserem Leben. Hilf uns, richtig zu richten. Zu bedenken, zu beachten und auch richtig zu beurteilen. Mit Barmherzigkeit. Amen.